Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn und Heiland, Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, der für diesen zweiten Adventssonntag vorgeschlagene Predigttext steht in Jesaja 35. Wir hören auf die Verse 3 bis 10. Stärkt die müden Hände und macht fest die wankenden Knie. Sagt den verzagten Herzen, seid getrost, fürchtet euch nicht, seht, da ist euer Gott. Er kommt zur Rache, Gott, der da vergilt, kommt und wird euch helfen. Dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet werden. Dann werden die Lahmen springen wie ein Hirsch und die Zunge der Stummen wird frohlocken. Denn es werden Wasser in der Wüste hervorbrechen und Ströme im dürren Lande. Und wo es zuvor trocken gewesen ist, sollen Teiche stehen. Und wo es Dürre gewesen ist, sollen Brunnquellen sein. Wo zuvor die Schakale gelegen haben, soll Gras und Rohr und Schilf stehen. Und es wird dort eine Bahn sein, die der Heilige Weg heißen wird. Kein Unreiner darf ihn betreten. Nur sie werden auf ihm gehen. Auch die Toren dürfen nicht darauf umherirren. Es wird da kein Löwe sein und kein reißendes Tier darauf gehen. Sie sind dort nicht zu finden, sondern die Erlösten werden dort gehen. Die Erlösten des Herrn werden wiederkommen und nach Zion kommen mit Jauchzen. Ewige Freude wird über ihrem Haupte sein. Freude und Wonne werden sie ergreifen und Schmerz und Seufzen wird entfliehen. Amen. Wir werden still und beten. Herr Jesus, du schenkst uns jetzt dieses Wort aus dem Propheten Jesaja. Wir bitten dich, mach uns jetzt ganz still. Schenke du deinen Heiligen Geist zum Reden und zum Hören deines heiligen und lebendigen Wortes. Amen. Liebe Gemeinde, Vorfreude ist doch die schönste Freude. In dieser Redensart steckt schon einiges Wahres drin. Vorfreude, Freude darauf, auf das, was noch kommen wird, auf das wir warten. Das trägt uns durch das Triste und Normale hindurch. Vielleicht ein Geschenk, das wir bekommen werden. Ein Ereignis in der Zukunft, auf das wir hinarbeiten. Das kann uns doch den Weg bis dahin oftmals sehr erleichtern. Gerade erleben wir ja die typisch dunkle Jahreszeit. Gefühlt am gestrigen Tag wurde es gar nicht hell. Und hier im Norden ist das ja auch oft ganz trist. Es ist kalt, es regnet. Man geht im Dunkeln zur Schule oder zur Arbeit und kommt oftmals auch erst im Dunkeln wieder nach Hause. Das macht keinen Spaß. Handschuhe und Regenklamotten anziehen, damit man beim Fahrradfahren nicht komplett durchnässt wird. Es ist eben norddeutscher Winter. Und wenn wir in dieser Zeit, in solchen Tagen an zum Beispiel den nächsten Sommerurlaub denken oder konkret planen, dann entsteht eine Vorfreude. Mir jedenfalls geht es so. Wenn ich mir Urlaubsorte anschaue, im Internet mit meiner Frau darüber spreche, wo könnten wir hinfahren, was können wir so machen, wenn wir uns damit beschäftigen, dann wächst die Vorfreude auf diese kommenden Tage. Der Blick wird auf etwas gerichtet, das uns dann froh stimmt. Oder natürlich Weihnachten. Wir gehen auf Weihnachten zu. Die Vorfreude insbesondere bei den Kindern wächst. Adventliche Stimmung, Plätzchen backen, Kerzen anzünden, Punsch trinken. Die Weihnachtstage und Heiligabend kommen immer näher. Was werden wir an Geschenken bekommen? Wie viele Geschenkpapiere können wir zerreißen? Was ist an Überraschungen dabei? Vielleicht kommt auch jemand zu Besuch, auf den wir uns ganz besonders freuen. Außerdem sind dann auch Weihnachtsferien. Morgens länger schlafen, abends länger wach bleiben, das ist schon eine schöne Vorfreude. Eine Vorfreude, die in den dunklen Tagen die triste Stimmung verschönern kann. In unserem Predigttext zeigt sich auch eine Form der Vorfreude. Hier redet der Prophet Jesaja davon, wie die Zeit aussehen wird, auf die das Volk Gottes zugeht. Im ersten Teil des Jesaja-Buches ist ja viel von Gericht und Strafe die Rede. Der Prophet musste den damaligen Herrschern im Namen Gottes viel überbringen, was nicht angenehm war. Seine Botschaft an sie war: Das Gericht wird kommen. Die Rebellion wird ihren Preis haben. Es wird eine Strafe geben. Und das Kapitel 35 bildet da eine Ausnahme. In diesen Versen klingt eine Hoffnung an, eine Vorfreude. Eine Freude darüber, dass diejenigen, die sich zu Gott halten, eine ganz andere Zeit erleben werden. Mitten in der Gerichtsandrohung erhebt sich die Vorfreude darüber, was Gottes Kinder erwarten dürfen, wenn sie sich an ihren Herrn halten. Wie kann das gelingen? Wie können denn wir angesichts der aktuellen Situation diese Vorfreude bekommen? Wie können wir diese Freude und Wonne ergreifen, wie es im Vers 10 heißt? Bei der Beschäftigung mit diesem Predigttext bin ich am Vers 8 hängen geblieben. Dieser Vers hat mich so richtig ergriffen. Da heißt es: Und es wird dort eine Bahn sein, die der Heilige Weg heißen wird. Der Heilige Weg. Gott hat für uns einen Weg bereitet, auf dem wir gehen können. Einen Weg, der durch alle Gerichte und durch alle Nöte hindurchführt. Wir wollen gemeinsam auf drei Punkte schauen, die uns dieser Text mitbringt. Gottes heiliger Weg ist erstens der Ausweg. Gottes heiliger Weg ist zweitens kein Irrweg. Und Gottes heiliger Weg ist drittens ein Nachhauseweg. Zum ersten Punkt. Gottes heiliger Weg ist der Ausweg. In dem Kapitel vor unserem Predigttext, im Kapitel 34, schildert der Prophet Jesaja eben das, was über die Völker kommen wird, die Gott verachten. Es geht hierbei um die Edomiter, das war ein Nachbarvolk von Juda. Die, die ihm nicht gehorchen, wird er richten. Im Vers 8 heißt es: Denn es kommt der Tag der Rache des Herrn und das Jahr der Vergeltung, um Zion zu rächen. Da ist die Botschaft ganz klar und eindeutig. Wer mich verachtet, den werde ich austilgen und vernichten. Keine Chance. Das Gericht wird verhängt werden. Die Androhung des Untergangs. Aber Gott zeigt auch einen Ausweg. Es ist der Weg des Glaubens und der Gottesfurcht. Es ist der heilige Weg, der Weg, der zu ihm führt. Der heilige Weg ist der Weg von Gottes Geboten. Das ist der entscheidende Ausweg aus den angekündigten Gerichten. Ihr kennt alle sicher die Geschichte des sogenannten Kessels von Stalingrad. Das war im Zweiten Weltkrieg. Die 6. Armee der Wehrmacht rückte 1942 bis nach Stalingrad vor und nahm die Stadt zu 90% ein. Dann kamen aber immer wieder frische Kräfte der Sowjetarmee, bis die deutschen Soldaten von allen Seiten umschlossen waren. Rundherum war der Weg abgeschlossen, keine Chance mehr, auf dem Landweg aus dieser Umklammerung zu entkommen. Und die deutschen Soldaten wurden längere Zeit von Flugzeugen versorgt, aber auch diese wurden immer wieder attackiert, sodass sie teilweise gar nicht mehr starten oder landen konnten. Der einzige Weg aus diesem Inferno heraus war eben ein gelingender Flug aus diesem Kessel. Und es gibt einen Bericht über einen 26-jährigen deutschen Offizier, Fritz Hartnagel. Dieser hatte Erfrierungen an Händen und an Füßen und war somit eben nicht mehr kampffähig. Und er schaffte es irgendwie mit viel Mühe zu diesem Feldflugplatz, von dem aus die letzten drei Flugzeuge aus Stalingrad starten konnten. Er kämpfte sich hindurch, die letzten Flugzeuge konnten noch erfolgreich starten und er konnte dem drohenden Ende entkommen. Danach ging nichts mehr. Zwei Tage später kapitulierten die deutschen Truppen und ein Entkommen war jetzt komplett unmöglich. Dieser Offizier hatte erkannt, das ist mein letzter Ausweg. Wenn ich diesen Weg nicht gehe, werde ich umkommen oder in die Gefangenschaft gehen. Er hat den einzigen Ausweg gesehen und wurde dadurch gerettet. Heraus aus dem Kessel, hinein in die Freiheit. Auch wir leben in einem solchen Kessel, um hier im Bild zu bleiben. Auch wir sind heute eingeschlossen von Feinden und der Gefahr ausgesetzt, eine Niederlage zu erleiden. Auch wir erleben eine Zeit der Gerichte. Wir haben zwar jetzt in unseren Reihen keinen Propheten wie den Jesaja. Auch sind die Gerichte vielleicht noch nicht so stark ausgeprägt. Sie werden aber kommen. In der neutestamentlichen Lesung eben haben wir es gehört, es werden Zeichen geschehen an Sonne, an Mond und an Stern. Die ganze Welt wird ins Wanken kommen. Es wird ganz erhebliche kosmische Ereignisse geben. Die Erde, wie wir sie kennen, wird dann so nicht mehr existieren. Sie wird sich verändern. Und die Menschheit, ja, werden große Angst haben bei diesen Ereignissen. Aber, und das ist die entscheidende Botschaft, auch wir haben die Möglichkeit, herauszukommen. Auch wir, jeder persönlich von uns, bekommt das Angebot auf einen Weg aus diesem Kessel heraus. Und der lautet Jesus Christus. Jesus ist für jeden von uns der Ausweg aus allen angekündigten Gerichten, aus allen. Mitten in die Ausweglosigkeit hinein wurde Jesus geboren. Das ist die Botschaft im Advent. Jesus kommt zu uns, um dich herauszuführen aus dem Klammergriff aller irdischen und menschlichen Kräfte. Stärkt die müden Hände und macht fest die wankenden Knie. Sagt den verzagten Herzen, seid getrost, fürchtet euch nicht. Seht, da ist euer Gott. Er kommt zur Rache. Gott, der da vergilt, kommt und wird euch helfen. Dieser Kessel kann ja vieles bedeuten. Wir sind ja nicht nur von den kommenden Gerichten und der Vergänglichkeit dieser Welt umgeben. Wir sind auch von unseren eigenen Problemen und Schwierigkeiten gefesselt. Uns schnürt auch die Sünde und Schuld ein. Unser Text gebraucht auch hier das Wort Wüste. Das ist auch ein Bild für unser Leben. Da, wo unvergebene Schuld und Sünde herrschen, da ist Wüste. Wüste bedeutet Dürre und Hitze, Schakale und wilde Tiere. Wir könnten nun versuchen, einen eigenen Weg durch diese Wüste zu finden. Wir können verschiedene andere Wegweiser benutzen. Wegweiser und Schilder gibt es ja zuhauf in unserer Welt. Gute Ratschläge, Expertenmeinungen, Weltanschauungen, Religion. Sie alle versprechen, dich durch die Wüste dieser Welt zu führen. Und da sind mit Sicherheit auch gute Ratschläge und Tipps mit dabei. Nicht alles ist schlecht, was verschiedene Menschen uns raten. Da gibt es mit Sicherheit ganz wertvolle Hilfen. Wie ernähre ich mich möglichst gesund? Wie lege ich mein Geld richtig an? Was ist für mich der richtige Beruf? Wie fülle ich meine Freizeit aus? Achte ich auf mich selbst? Habe ich eine gute Work-Life-Balance, also das richtige Maß an Arbeit und Freizeit? Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe festgestellt, wenn man im Gespräch mit Menschen an die entscheidenden Knackpunkte unseres Lebens kommt, das, was unser Leben wirklich ausmacht, dann ist oft eine Ratlosigkeit da. Wenn wir über Schwierigkeiten des Lebens sprechen, Probleme in der Ehe oder Familie, Probleme auf der Arbeit, Krankheiten, die plötzlich da sind oder der Tod von ganz nahen Angehörigen, da tut sich dann ganz oft ein großes Loch auf. Da ist dann ganz schnell eine Wüste zu sehen. Gerade letztens las ich noch in einer Todesanzeige im Weserkurier den Satz, das wirklich Wichtige im Leben sind die Spuren der Liebe, die wir hinterlassen, wenn wir gehen. Das ist ein schöner Spruch. Da ist auch sicher etwas Wahres dran. Liebe üben, das ist sicher eine gute Eigenschaft. Aber trägt Liebe, diese Liebe denjenigen, der gestorben ist oder denjenigen, der hinterlassen wird? Hilft uns das durch die Wüste unseres Lebens hindurch? Ist der Ausweg aus der Wüste des Lebens, wenn wir Liebe üben? Hilft es uns aus allem heraus, wenn wir Spuren der Liebe hinterlassen? Ich möchte das jetzt nicht schmälern. Wenn wir Liebe üben, ist das mit Sicherheit gut. Wir dürfen und sollen liebevoll sein. Unser Wesen soll von Liebe geprägt sein. Jesus fordert uns ja dazu auch auf. Auf die Frage nach dem höchsten Gebot in Matthäus 22 antwortet Jesus: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Menschen, für die Jesus völlig gleichgültig ist, die nicht an ihn glauben und ihm nicht vertrauen, üben sicher auch Liebe. Sie haben ihre Familie und ihre Nächsten mit Sicherheit lieb und tun Gutes an ihnen. Aber das Entscheidende ist etwas anderes. Bevor Jesus in diesem Text die Nächstenliebe erwähnt, den ich eben erwähnt habe, sagt er Folgendes: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Dies ist das höchste und größte Gebot. Gott, den Herrn von ganzem Herzen lieben, mit allem, was wir haben, das ist das höchste Gebot. Jesus lieb haben. Das ist der Weg, den wir gehen dürfen und sollen. Das ist auch der Weg, den hier Jesaja erwähnt, der heilige Weg. Die Liebe zu Jesus ist das Entscheidende. Und daraus folgt dann auch die Liebe zu unserem Nächsten. Das, was uns aber trägt, das, was uns durch die Wüste unseres Lebens trägt, durch Schwierigkeiten, durch Leiden, ja auch das Sterben und den Tod hindurch, das ist die Liebe zu unserem Herrn Jesus. Das dürfen wir im Gespräch mit denjenigen, die nur die Wüste um sich herum sehen, sagen. Das können Gläubige wie Ungläubige sein. Nicht nur der Weltmensch sieht ja Wüste um sich herum, wähnt sich im Kessel, umringt von Problemen, Sorgen oder Schwierigkeiten. Uns geht es doch oft genauso. Ich kann es nur von mir sagen. Wenn ich meinen Blick nicht auf Jesus richte, sehe ich den Weg durch die Wüste eben auch nicht. Es scheint dann auch so, dass uns die alltäglichen Probleme überrollen. Auch meine Schwachheit im Glauben, meine schlechten Angewohnheiten, meine Zweifel, mein sündiges Wesen, das versperrt mir den Blick auf den Weg, lässt mich nur Wüste um mich herum sehen. Der Ausweg daraus ist der Blick auf unseren Herrn Jesus. Gehen wir dann ins Gebet, lesen wir in seinem Wort, hören auf eine Predigt oder auf eine Andacht. Dann werden wir neu ausgerichtet, sehen den Weg, den Ausweg. Das muss auch uns immer wieder gesagt werden. Stärkt die müden Hände und macht fest die wankenden Knie. Sagt den verzagten Herzen: Seid getrost, fürchtet euch nicht, seht, da ist euer Gott. Er kommt zur Rache. Gott, der da vergilt, kommt und wird euch helfen. Das ist die Botschaft im Advent. Seht, da ist euer Gott. In Jesus ist der Weg wieder sichtbar, der Ausweg, der heilige Weg. Gottes heiliger Weg ist der Ausweg. Ein zweiter Punkt: Gottes heiliger Weg ist kein Irrweg. Zum Thema Weg oder richtiger Weg gibt es viele Sprüche und Zitate. Einer der bekanntesten ist sicher: Der Weg ist das Ziel. Aber es gibt auch zahlreiche weitere. Ich habe mal ein bisschen recherchiert. Da hören wir zum Beispiel: Nur wer seinen eigenen Weg geht, kann von niemandem überholt werden. Oder: Nur wer sein Ziel kennt, findet den Weg. Es gibt aber auch solche wie: Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Oder etwas augenzwinkernd: Umwege erweitern die Ortskenntnis. Ich habe zwar noch nie verstanden, was uns diese Sprüche konkret für unser Leben bringen. Aber sie zeigen ja, dass wir Menschen uns schon immer mit der Frage beschäftigt haben und auch beschäftigen werden: Was ist der richtige Weg? Welcher Weg ist der richtige für mich? Ich denke, alle, die wir hier versammelt sind, und ich hoffe es, gehen unseren Weg mit Jesus. Auch wenn wir auf diesem Weg sind, besteht die Möglichkeit, von diesem Weg abzuweichen. Wie können wir gewiss sein, auf dem richtigen Weg zu sein und nicht auf einem Irrweg? Woran können wir uns orientieren? Ich erinnere mich noch gut an ein Erlebnis aus einem unserer vergangenen Sommerurlaube. Wir waren als Familie mit dem Auto am Gardasee unterwegs und hatten hinten dran noch einen Bootsanhänger. Unser Auto ist so knapp 5 Meter lang. Dazu kommen dann nochmal 6 Meter Bootstrailer. Also so etwas über 10 Meter, das ist schon eine ganze Ecke. Und wer von euch die Gegend am Gardasee kennt, weiß, wie da oftmals die Straßen aussehen. Die sind nicht üppig breit und es gibt auch viel Steigung und Gefälle. Es ist eben etwas anders als hier bei uns im Norden, wenn man maximal auf einen Deich hinauffährt. Und es ist auch nicht ratsam, sich immer komplett auf die Navigation über Google Maps zu verlassen. Wir sind also an dem Ort, in dem wir Urlaub gemacht haben, per Navigation fast schon am Ziel gewesen, so zumindest die Anzeige auf meinem Handy. Die Straße wurde immer enger, die Spiegel der parkenden Autos kamen immer näher und dann kam es, wie es kommen musste. Die enge Gasse machte am Ende eine 90-Grad-Kurve nach rechts oder nach links und das Abbiegen mit diesem Anhänger mit 11 Metern war schlicht unmöglich. Was nun? Rückwärtsfahren war kaum möglich, schon beim Hineinfahren war das schwierig. Und mit viel Mühe, Konversation mit italienisch sprechenden Anwohnern und Einsatz einer Seilwinde konnten wir das Gefährt wieder in die richtige Richtung bringen und weiterfahren. Ein paar Tage später sah ich dann am Beginn dieser Straße ein Schild. Darauf war ein Auto mit einem Anhänger abgebildet und ein dicker roter Strich durch. Für alle erkennbar, Autos mit Anhänger fahren hier besser nicht durch. Hätte ich das Schild beachtet, wären wir vor einem Irrweg gewarnt worden. Viel Schweiß, Mühe und Nerven hätte uns das dann nicht gekostet. Liebe Geschwister, auch für unser Leben gibt es diese Schilder. Diese Wegweiser sind auch für uns aufgestellt. Hier in der Bibel, in seinem Wort. Der Prophet Jesaja ruft auch uns zu: Seht, da ist euer Gott. Er offenbart sich uns, wenn wir auf ihn blicken, wenn wir ihm vertrauen. Und er ist Mensch geworden durch Jesus, seinen Sohn. Er hat alle Schuld auf sich genommen und befreit auch uns davon, wenn wir an ihn glauben. Dann öffnet er auch uns die Augen, wie es hier im Text heißt. Dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet werden. Das haben wir als Verheißung. Wenn wir Jesus unser Leben übergeben, wird er auch uns die Augen öffnen. Wir werden den Weg erkennen, den wir gehen sollen. Er wird uns dann diesen Weg führen. Das bedeutet ja aber dann nicht, dass wir sofort den gesamten Weg sehen. Auch auf unserem Weg durch das Leben wird es weiterhin Unebenheiten, Kurven, Steigungen und Gefälle geben. Gott verheißt uns auch nicht, um hier im Bild des Propheten zu bleiben, dass er uns aus der Wüste herausnimmt, sondern er führt uns durch diese, auf einem Weg, durch die Wüste hindurch. Vielleicht geht es aber jemandem unter euch heute anders. Vielleicht ist momentan auch Wüste und Schwachheit in deinem Leben, im Inneren und im Äußeren. Der Glaube ist vielleicht nicht so stark, wie du dir es wünschst. Oder du wirst mit einer Situation nicht fertig und zweifelst an Gottes Hilfe. Wo ist er denn? Wie kann er mir in meiner Situation denn ganz konkret helfen? Da ist vielleicht eine unbereinigte Sache mit einem Mitbruder oder einer Mitschwester. Oder es sollte vielleicht noch ein wichtiges, bereinigendes Gespräch geführt werden. Für manchen ist die Situation auf der Arbeit oder in der Schule gerade alles andere als gemütlich. Da fehlt es dir vielleicht an Kraft oder an Mut. Ein Bruder sagte mir vor nicht allzu langer Zeit, ich kann die Verheißungen Gottes gerade gar nicht so richtig fassen. Der Glaube ist schwach. Ich bete, aber es bleibt das Gefühl des Nicht-Erhört-Werdens. Da fällt die Nachfolge nicht leicht. Auch ich kenne diese Gedanken und Zeiten im Leben mit unserem Herrn. Da fällt mir das Beten und Glauben auch schwer. Manchmal gewinne ich auch die Dinge dieser Welt wieder lieb. Mein Herz wendet sich weg von der Mitte, weg von Jesus. Da wird der Glaube dann auch schwächer. Vielleicht sind manche aber auch auf einem Nebenweg, so ein wenig abseits von dem Weg, der der Heilige genannt wird. Da geht es sich doch auch gut. Diese oder jene Sache in der Bibel, die ich nicht so ganz befolge, was macht das schon? Ich laufe doch am Weg entlang. Da werde ich schon nichts Falsches tun. Und doch führt dieser Weg, dieser Nebenweg am Ende an ein ganz anderes Ziel, in eine ganz andere Richtung. Wie sieht es bei dir aus? Bist du auf diesem Weg, den der Prophet hier beschreibt? Bist du auf dem heiligen Weg? Folgst du Jesus mit ganzem Herzen nach? Oder bist du vielleicht auf der Suche nach diesem Weg? Du möchtest ihn gerne gehen, hast dich aber noch nicht auf diesen Weg mit Jesus gemacht. Dann darf ich euch und dir noch einmal diese Worte des Propheten Jesaja zurufen. Stärkt die müden Hände und macht fest die wankenden Knie. Sagt den verzagten Herzen, seid getrost, fürchtet euch nicht. Seht, da ist euer Gott. Gott wird uns helfen. Er ruft es dir zu, seht, da ist euer Gott. Er hat sich schon längst auf den Weg zu dir gemacht. In Jesus ist er in diese Welt gekommen, wurde als Kind geboren, ist für dich und deine Schuld an das Kreuz auf Golgatha gegangen. Er ist bei dir. Er wird auch dir helfen. In deinem schwachen Glauben, in deinen Problemen, in der Familie oder auf der Arbeit, in deinen Zweifeln. Er bewahrt dich auch vor falschen Wegen, vor Abwegen oder Irrwegen, wenn du bei ihm und bei seinem Wort bleibst. Vertraue Jesus und seinem Wort, dann bleibst du auf diesem Weg. Gottes heiliger Weg, bewahrt vor Irrwegen, ist kein Irrweg. Und ein dritter und letzter Punkt, Gottes heiliger Weg ist ein Nachhauseweg. In Vers 10 unseres Textes erfahren wir, wohin dieser heilige Weg führt. Die Erlösten des Herrn werden wiederkommen und nach Zion kommen mit Jauchzen. Ewige Freude wird über ihrem Haupte sein. Freude und Wonne werden sie ergreifen und Schmerz und Seufzen wird entfliehen. Der Weg führt also nach Zion. Wo liegt eigentlich Zion? Was ist damit gemeint? Eben haben wir es immer als Eingangslied gesungen. Tochter Zion, freue dich. Was ist das für ein Ort? Zion wird in der Bibel an unterschiedlichen Stellen erwähnt. Zunächst war damit die alte Jebusiterstadt in der Nähe von Jerusalem gemeint. Diese hat der König David eingenommen und in der Folge dessen wurde sie Davids Stadt genannt. Und später wurde mit Zion der heilige Berg bezeichnet, den der Herr erwählt hat. Der Name Zion wurde dann auch auf den Tempelbezirk ausgeweitet. Schließlich wird in den Propheten und in den Psalmen Zion dann gleichbedeutend mit Jerusalem genannt. Und im Neuen Testament heißt es dann das himmlische Jerusalem, der Berg Zion. Wenn also von Zion die Rede ist, dann ist der Ort gemeint, wo Gott seinem Volk Ruhe schaffen wird. Dort, wo sie zu Hause sein können, wo sich sein Volk ausruhen kann. In seinem himmlischen Reich. Darauf dürfen wir blicken, liebe Geschwister. Wie gelangen wir auf diesen heiligen Weg nach Zion, in sein himmlisches Reich? Dort wird Freude und Wonne sein, keine Schmerzen und kein Seufzen mehr. Es wird dort nach diesem Weg durch die Wüste Ruhe sein, ewige Ruhe. Der Prophet Jesaja macht aber in Vers 8 eine entscheidende Einschränkung. Da sagt er, kein Unreiner darf ihn betreten. Nur sie werden auf ihm gehen. Auch die Toren dürfen nicht darauf umherirren. Auf diesem Weg dürfen nur Gereinigte gehen. Wer unrein ist, wird auf diesem Weg nicht zugelassen. Gehören wir denn dazu? Sind wir so rein, dass wir auf diesem heiligen Weg gehen dürfen? Wenn ich mich so ansehe, da erkenne ich ganz viel Schmutz und Flecken. Eine weiße Weste, die habe ich nicht. Die Antwort kommt aber einen Vers später. Da hören wir das Wort Erlöste. Nur die Erlösten werden auf diesem Weg gehen und damit nicht umherirren. Erlöst sind wir durch das Blut unseres Herrn Jesus Christus. Durch sein Kommen in diese Welt und seinen Tod am Kreuz hat er alle Schuld gebüßt. Wir können nichts dazu beitragen, rein zu werden. Das macht allein seine Vergebung, wenn wir zu ihm kommen und ihn bitten, dass wir durch den Glauben seine Kinder werden. Sein Blut macht uns rein, durch den Glauben an ihn, an Jesus Christus. Und dann gehören wir zu den Erlösten, auch wenn uns auf dieser Welt noch viel Sünde und Schuld anhaftet. Wir leben noch hier und bleiben zeitlebens Sünder. Aber wir sind erlöst durch sein Blut. Und damit sind wir auch auf dem Weg nach Zion, in sein himmlisches Reich. Das ist die frohe Botschaft im Advent. Das ist die Vorfreude, von der ich am Anfang der Predigt gesprochen habe. Die Vorfreude des Propheten Jesaja, die hier in diesem Text durchblitzt. Eine Freude, trotz aller Gerichte und Gefahren in dieser Welt. Eine Vorfreude darauf, was am Ende des heiligen Weges wartet. Das himmlische Jerusalem als Erlöste des Herrn. Drei Punkte aus diesem Text. Gottes heiliger Weg ist der Ausweg. Gottes heiliger Weg ist kein Irrweg. Und Gottes heiliger Weg ist ein Nachhauseweg. Bleib auch du nicht stehen. Geh diesen Weg mit Jesus. Amen.